WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
12. April 1815. Preußen übernimmt das Rheinland.
Und Standing Ovations von den 2000 mitgereisten Fans von Borussia Mönchengladbach.
In den Namen einiger heute bedeutender Fußballvereine steckt ja immer noch Preußen drin.
Georg Möhlich, Historiker am Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn.
Borussia ist ja nichts anderes als der Name für Preußen.
Aber auch künstlerisch und architektonisch hat die vor 200 Jahren ausgehandelte preußische Herrschaft über das Rheinland zahllose Spuren hinterlassen.
Originär preußische Überreste sind sicherlich die Denkmäler, die wir in vielen Städten haben, von Bismarck, von Wilhelm I., von Moltke und anderen Persönlichkeiten. Originär sind auch in jedem Falle die Festungsbauten, die wir zum Beispiel in Köln, aber auch in vielen anderen Städten ja noch haben. Genauso könnte man natürlich eine Reihe von Verwaltungsgebäuden nennen, die bis heute als Funktionsgebäude erhalten geblieben sind, also das Regierungsgebäude in Aachen zum Beispiel.
Preußen allgegenwärtig. Doch erschien der Beginn ihrer Herrschaft im April 1815 den Rheinländern weit mehr als den Westfalen wie eine Zumutung.
Seitdem es heißt, dieses Land sei bestimmt preußisch, ist die verwirrte und mutlose Stimmung aufs Höchste gestiegen,
schrieb der Kölner Lehrer Roderich Schmitz in einem Brief.
Unter 20 ist kaum einer, der unter Preußens Zepter zu leben wünscht.
Lag es daran, dass den Rheinländern die preußische Marschmusik schon mehr als ein Jahr in den Ohren dröhnte? Seit Anfang 1814, als die französischen Besatzer nach Kaiser Napoleons Pleite das Weite gesucht hatten, waren ihre Truppen am Rhein. Von da an musste die heimische Bevölkerung die Soldaten aus dem Osten durchfüttern. Umso gebannter wartete sie auf die endgültigen Entscheidungen des Wiener Kongresses, wo die Alliierten Europa neu unter sich aufteilten.
Wir haben ein Zeugnis, dass ein hoher preußischer Verwaltungsbeamter den Oberbürgermeister von Köln schon Ende Februar darüber informierte, dass Preußen der neue Herrscher sein wird. Also insoweit waren die Verwaltungseliten schon im Februar, sagen wir mal vielleicht im März, informiert, in welche Richtung das gehen sollte. Der eigentliche Schritt 1815 dann im April war dann mehr oder weniger nur die Umsetzung der Entscheidung und damit eben auch die Publikation für alle.
Diese deutschen Urländer müssen mit Deutschland vereinigt bleiben,
ließ Friedrich Wilhelm III. In seinem Aufruf an die Einwohner der mit der preußischen Monarchie vereinigten Rheinländer verkünden, die von Kleve im Norden bis Saarbrücken im Süden, von Aachen im Westen bis Gummersbach im Osten reichten.
Sie sind die Vormauer der Freiheit und Unabhängigkeit Deutschlands. Und Preußen hat ebenso sehr die Pflicht als den ehrenvollen Anspruch, sie zu beschützen und für sie zu wachen.
Der Zivilgouverneur Johann August Sack und Neithart von Kneisenau, also der Heeresreformer, die beiden sollten eben diese Besitznahme offiziell machen und gleichzeitig eben die Huldigung der Neubürger, der neuen Preußen am Rhein entgegennehmen, weil der preußische König zur gleichen Zeit ja noch in Wien weilte.
Rheinland-Historiker Dr. Jürgen Herres.
Diese Huldigung sollte am 15. Mai in der alten Kaiserstadt Aachen vorgenommen werden. Also die Rheinländer sollten dem König Treue und Gefolgschaft versprechen. Auf dem Aachener Marktplatz war ein Gerüst aufgebaut, von dem sich am frühen Morgen die Bürgermiliz versammelt hatte. Die Deputierten hatten in schwarzer Kleidung und mit Degen zu erscheinen. Der Hut sollte mit einer Kokarde in den preußischen Farben verziert sein, also in den Farben schwarz und weiß.
Der offizielle Kniefall, die Unterwerfung. Freiheit meinte zu jener Zeit nur die Freiheit gegenüber nichtdeutschen Feinden. Nach innen galt sie im preußischen Herrschaftsbereich nicht. Viele Rheinländer nannten sich daher Muss-Preußen. Die Unzufriedensten tauften die neuen Besatzer Stinkpreuß, verhohnepiepelten ihre schweren Reiter als Mehlsäck, ihre Gendarmen als Schneuzerkowskis. Einige Rheinländer hofften im April 1815 sogar auf das Wiedererstarken Napoleons. Er war von der Insel Elba geflohen und forderte die alliierten Truppen erneut heraus. Doch blieb es bei einem kurzen Aufbegehren. Nach der Schlacht bei Waterloo im Juni 1815 schwebte der preußische Adler endgültig über dem Rheinland. Und der Unmut wuchs.
Die Regierung habe die Verheißungen gebrochen, welche sie bei der Besitzergreifung gegeben.
Fasste ein Buchhändler 1816 den Stimmungsbericht des Koblenzer Publizisten Josef Görres zusammen.
Von allen höheren Ämtern würden die Einheimischen ausgeschlossen. Die lähmenden, geisttötenden Formen der Preußen würden dem frischen Volke des Rheines aufgezwängt. Das Gericht durch Geschworene und die öffentliche Rechtsverhandlung wolle man beseitigen. Unter solchen Umständen sei es kein Wunder, wenn das Volk den gegenwärtigen Zustand mit dem unter französischer Herrschaft zu vergleichen beginne.
Die französischen Revolutionstruppen und dann Napoleon hatten Gewerbefreiheit eingeführt, den Adel abgeschafft und die katholische Kirche säkularisiert. Und wir können jetzt beobachten, wie in dieser Übergangszeit, so 1814, 1815, 1816, auf einmal die Rheinländer mehr und mehr dieses französische Erbe akzeptierten. Diesen Prozess der Selbstfindung kann man als nachholende Identitätsbildung bezeichnen.
Das galt vor allem für die großen Städte, wo die Bürger selbstbewusst auftraten.
Hier haben wir eben auf der einen Seite einen durch Militär und Adel bestimmten autoritären Staat und auf der anderen Seite eine entbundene, man könnte heute sagen neoliberale Stadtgesellschaft.
Das Konfliktpotenzial muss man sich sehr drastisch vorstellen. Die Rheinlande werden Teil des preußischen Gesamtstaates, haben aber eine gänzlich andere Rechtsordnung, nämlich die der französischen Zeit. Und der Normalfall wäre gewesen, dass der neue Herr sagt, so Schluss aus Ende, wir überstülpen jetzt unsere preußische Rechtssituation auf das neu erworbene Gebiet.
Georg Möhlich, Herausgeber des Buchs Rheinland, Westfalen und Preußen.
Es passiert aber etwas anderes. Es wurde eine Kommission eingerichtet, um zu klären, welche Rechtsformen eventuell für die Rheinländer sinnvoller wären. Und man kann es sich kaum vorstellen, diese Kommission kam zu dem Ergebnis, dass die französische Rechtsordnung, die wesentlich fortschrittlicher war, für das Rheinland besser sei.
Und was noch mehr überrascht, auch der preußische König gab grünes Licht.
Also man muss sich das vorstellen, über Jahrzehnte hinweg gab es im Rheinland eine andere Rechtsform als im restlichen Preußen. Eine ganz merkwürdige Vorstellung für uns heute, dass es in einem Staat mehrere Rechtssysteme gibt.
Erleichternd wirkte da, dass die rheinischen Besitzungen im Westen keine direkte Landverbindung zu den altpreußischen Regionen hatten. 1822 erfolgte ihr Zusammenschluss zur Rheinprovinz mit 5 Regierungsbezirken. Trotz aller Toleranz in Sachen Recht blieben die Mentalitätsunterschiede jedoch allgegenwärtig. Der preußische Innenminister Gustav Rochus von Rochow meldete 1837 nach einer Reise durch die Rheinprovinz dem König:
Ich vermag nicht in Abrede zu stellen. Auch auf mich hat das Land und das Volk nicht den Eindruck gemacht, als befände ich mich im preußischen Vaterlande und unter Landsleuten. Auch mir gewährte es den Eindruck eines von Preußen okkupierten und verwalteten fremden Landes.
Schon deshalb, weil sich die protestantischen Preußen mit einer anderen Religion konfrontiert sahen. Bereits auf dem Monarchenkongress 1818 in Aachen hatte sich der Zar gewundert, dass der preußische König Friedrich Wilhelm III. Nur höflich begrüßt, der katholische Kaiser Franz I. von Österreich aber stürmisch umjubelt wurde.
Hier ist ja jeder Stein auf der Straße österreichisch.
Fürs Rheinland kann man sagen, ungefähr um die 80% der Bevölkerung waren katholisch. Es hat natürlich im Rheinland hier auch Ehen zwischen preußischen Soldaten und rheinischen Frauen gegeben. Was passiert mit den Kindern? Darüber entzündete sich ein intensiver Konflikt, der zunächst mal eher pragmatisch behandelt wurde, der aber dann sich zuspitzte im Jahre 1837 und dann zu diesem sogenannten Kölner Ereignis führte, wo eben der Kölner Erzbischof Droste Fischering vom preußischen Militär verhaftet wurde und in die Festungshaft nach Minden transportiert wurde.
Für Kinder aus Mischehen hatte der Erzbischof eine katholische Erziehung vorschreiben wollen. Seine Sturheit ging den Preußen definitiv zu weit. Dennoch waren es die Regierenden in Berlin, die den Konflikt entschärften mit der höchst symbolischen Entscheidung, den im 14. Jahrhundert abgebrochenen Bau des Kölner Doms wieder aufzunehmen. Das tröstete die Kölner auch über andere Enttäuschungen hinweg.
Wir haben natürlich mehrere Ebenen der Städterivalitäten. Das ist zum einen mal die Standortdebatte, welche Institution kommt wohin. Und Köln war natürlich davon ausgegangen, als größte Stadt der Rheinlande, dass da so eine Art Verdichtung von Institutionen implementiert würde. Aber da haben die Kölner sich etwas vertan, denn zum Beispiel die Universität wurde nicht in Köln errichtet, die Rheinuniversität, sondern in Bonn. Und da gab es in der Tat, man muss es schon so sagen, einen ausführlichen Denkschriftenkrieg von Lobbys, die dann versucht haben, für ihre Städte zu werben.
Die Preußen verteilten, taktisch klug, die Verantwortung. Koblenz bekam das Oberpräsidium der Rheinprovinz, Düsseldorf die Kunstakademie. Und die Schulpflicht wurde eingeführt, für viele Kinder ein Schlüssel zum sozialen Aufstieg. Dennoch wuchs im liberalen Bürgertum der Widerstand gegen den autoritären preußischen Staat, vor allem wegen der strengen Zensur, die nicht einmal die Karnevalszeitungen verschonte.
Das Spezifische des rheinischen Liberalismus war, dass hier einerseits enge Kontakte Richtung Westen vorhanden waren, also Richtung Paris, Richtung London, aber auch Richtung Belgien. Es wurden also Einflüsse aus der Verfassungsentwicklung dieser Länder aufgegriffen. Und zum Zweiten, und das ist das Besondere, es waren vor allem Wirtschaftsbürger, die sich eben sehr stark im politischen Raum engagiert haben. Und dieser rheinische Liberalismus war also der Versuch, eine Freiheit der Wirtschaftsordnung zu verbinden mit den liberalen Ideen der Grundrechte, mit den liberalen Ideen der Gleichheit vor dem Gesetz. Das waren also die Kernpunkte.
Die so hoffnungsvoll gestartete Revolution von 1848 scheiterte jedoch. Überall im Deutschen Bund schlug der Obrigkeitsstaat mit aller Härte zurück. Neuen mentalen Zusammenhalt schafften erst die siegreichen Einigungskriege unter preußischer Führung, vor allem der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71. Die Mehrheit der Rheinländer gab sich auf der Gefühlsebene nationalistisch.
Preußen erfüllte sozusagen seinen Auftrag, in Anführungszeichen, die Wacht am Rhein auszuüben.
So der Bonner Historiker Georg Möhlich.
Nach dem siegreichen Abschluss des Krieges wurde ja dann mit der vollzogenen Reichsgründung 1871 etwas ganz Neues geschaffen. Und für die Rheinländer war es sicherlich auch eine Möglichkeit, sich mit dem neuen Staat, also dem Reich, zu identifizieren und nicht mehr mit Preußen.
In jedem Fall, die Historiker haben die lange gepflegte Legende von einem durchgängigen Preußenhass im Rheinland längst abgehakt.
Ich habe versucht, mir diese rheinisch-preußische Beziehungsgeschichte nochmal neu anzuschauen. Und zwar eben auf der Grundlage auch der Quellen, die heute in den Staatsarchiven hier in Berlin zugänglich sind.
Jürgen Herres, Autor des Buchs Köln in preußischer Zeit.
Ich begreife diese Geschichte eher als eine Beziehungsgeschichte, die man nicht in Schwarz-Weiß sehen kann, sondern die man in seiner wechselseitigen Bezogenheit ernst nehmen muss.
Die rheinisch-preußische Zwangsheirat von 1815 entwickelte sich demnach im Laufe der Jahrzehnte zu einer soliden Vernunftehe. Sogar einer der Freiheitskämpfer von 1848, der spätere amerikanische Innenminister Karl Schurz, bekannte schließlich:
Anfangs erschien die preußische Herrschaft wie eine Fremdherrschaft, die, wie es fast immer der Fall ist, dem Gefühl der Eingeborenen widerstrebte. Im Laufe der Zeit sah man allerdings ein, dass die ehrliche und gut geregelte Verwaltung der Preußen große Vorzüge besaß.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:05 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de